Der vierjährige Junge rannte durch die noble Wohnung. Sie liegt im 53. Stock eines Hochhauses von New York. Mutter und Kindermädchen sind für einen Moment unaufmerksam. Das große Fenster im Wohnzimmer, das bis auf den Boden reicht, steht für kurze Zeit offen, weil der Hausmeister die Scheiben putzen will. Der kleine Connor tobt lachend ins Zimmer und plötzlich ist es totenstill. Es ist unsagbar traurig, was am 20. März 1991 damals mit dem Sohn von Eric Clapton passiert, dessen kleines Leben 50 Stockwerke in den Tod stürzt. Sein Vater, der berühmte Gitarrist und Sänger, hat sich bis dahin nach eigenen Aussagen viel zu wenig um seinen Sohn gekümmert. Er hatte sich so vorgenommen, ein besserer Vater zu werden, trotz der Drogenprobleme und des Karriererummels in seinem eigenen Leben. Und dann stürzt Connor aus dem 53. Stock. Ein Jahr später, 1992, schreibt Eric Clapton seinen Schmerz und seine Sehnsucht in ein Lied hinein, das bis heute zu seinen berühmtesten zählt. Viele von Ihnen werden es kennen, Tears in Heaven, Tränen im Himmel. Und darin fragt Eric Clapton sich, ob es hier ein Wiedersehen geben könne mit seinem Sohn. Would you know my name if I saw you in heaven? Frei übersetzt, wenn ich dir im Himmel begegnen würde, würdest du meinen Namen noch kennen? Wäre dann alles wieder wie vorher? Würdest du mir die Hand geben, mich festhalten, mir helfen? Ich weiß, ich muss stark sein, weitermachen hier, weil ich nicht dort sein kann, wo du jetzt bist. Die Zeit kann einen klein machen, brechen. Die Zeit kann dich in die Knie zwingen, dich so weit demütigen, dass dein Stolz zerstört wird und du zum ersten Mal wieder zu betteln anfängst. Aber hinter jener Tür muss Frieden sein, da bin ich sicher. Und ich weiß, es wird keine Tränen mehr geben im Himmel. No more tears in heaven. So verzweifelt, so traurig diese Zeilen klingen, da ist trotzdem diese Sehnsucht da, dass es doch einen Himmel geben möge, dass es doch eine Welt hinter jener Tür geben möge, dass die brutale Wirklichkeit von Tod und Abschied nicht das letzte Wort haben dürfen. Aber ist das realistisch oder ist das nur eine weitere sanfte Droge, mit der wir uns von der Wirklichkeit ablenken? Mit der wir uns vertrösten auf eine ferne Hoffnung, die doch immer unerreichbar bleiben wird? Gerade an Weihnachten spüren viele diese Sehnsucht besonders deutlich. Und mancher ist eher bereit, sich auf diesen Gedanken einzulassen, dass es so etwas wie einen Himmel geben könnte, wo es keine Tränen mehr gibt, wo man sich wieder sieht, vielleicht. Sie werden dieses Weihnachten möglicherweise anders feiern, wenn Sie in den letzten Monaten einen lieben Menschen verloren haben oder wenn Sie von Krankheit gezeichnet sind. Wir können uns nur schwer damit abfinden, dass am Ende alles sinnlos gewesen sein soll. Nur schwer damit abfinden, dass alles Licht, das wir hier genießen, schließlich doch in einer letzten Dunkelheit verschluckt wird. Wer kann sich schon damit abfinden? Natürlich, solange es uns gut geht, einigermaßen gut, da können wir eine ganze Menge verdrängen. Wenn Sie gerade einen neuen Job angetreten haben und mit voller Kraft durchstarten oder wenn Sie Ihre Traumfrau erobert haben und gemeinsam Pläne über die Anzahl Ihrer Kinder schmieden, dann neigt man nicht dazu, sehr grüblerisch über Sinnfragen nachzudenken oder das Ende. Das ist ganz normal. Und manche Menschen werden ja mit dieser dynamischen Macherpose auch ziemlich alt. Einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands hat im Jahr 2014 noch mit 80 Jahren eine Riesentournee hingelegt. Sie wissen, Udo Jürgens. Und stellen Sie sich vor, welches Motto der Oldie über seine Konzerte gestellt hatte. Das Motto lautete »Mitten im Leben«. Das war dann auch der Titelsong, Mitten im Leben. Hier eine kleine Kostprobe. Mitten im Leben und du packst es an. Alles ist möglich. Sag einfach, ja, ich kann. Du glaubst an das Heute unbeirrt, weil so aus Träumen Wahrheit wird. Mitten im Leben und immer nah ran. Wenn alles zerbricht, du bist Optimist. Verlierst nie die Hoffnung, denn die stirbt zuletzt. Und wenn jeder denkt, dass es ausweglos ist, dann stehst du auf. Gerade jetzt. Mitten im Leben. Mancher hat diesen Optimismus bewundert. Aber noch bevor das Jahr 2014 zu Ende ging, 3 Tage vor Weihnachten, wird Udo Jürgens durch Herzversagen aus dem Leben gerissen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb dazu, vielleicht mit leichter Ironie, einen Tag später, Zitat, über das Motto seiner Tournee mitten im Leben war zuletzt zu hören, es sei doch kokett für einen 80-Jährigen. Aber wer so redet, übersieht den heiligen Ernst, der auch in diesem Motto steckt. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Das ist die Erkenntnis eines Mönchs aus dem 9. Jahrhundert. Auf Deutsch kennt man den Spruch aus Martin Luthers Lied, mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen. Mitten im Leben, auf einem Spaziergang in der Schweiz, hat nun Udo Jürgens der Tod ereilt. Wenn der Mann, der gut 1000 Lieder geschrieben hat, auch aus diesem Ereignis noch einen Song hätte machen können, dann hätte er ihm vielleicht den Titel eines alten Grabspruches gegeben. Heute ich, morgen du. Soweit die FAZ. Siegt am Ende also doch immer die Finsternis? Sind die ganzen Weihnachtslieder, die uns in diesen Tagen anstrahlen, nur glitzernde Täuschungsmanöver? Ist das Gerede von Hoffnung und Frieden nur eine gefühlsselige Kulisse, nur eine Fassade, hinter der wir unsere ganze Ratlosigkeit für ein paar Tage verstecken und unsere Angst vor dem Dunkel verdrängen? Wer siegt am Schluss? Licht oder Finsternis? Wenn Sie heute Abend eine Antwort suchen, dann kann ich Ihnen nur einen einzigen Ort empfehlen, wo Sie diese Antwort finden. Ein unscheinbares Kaff im Nahen Osten, das übrigens bis heute die Welt in Atem hält. Das hängt auch mit dem zusammen, was damals geschah. Bethlehem. Und dort in Bethlehem, da stand nicht der Schreibtisch eines Philosophen, der eine Hoffnungstheorie in die Welt setzte. In Bethlehem stand nicht der Konferenztisch von Politikern, die einen Friedensplan entwarfen. Dort in Bethlehem stand eine Krippe mit einem Säugling. Und ob Weihnachten stimmt oder nicht, ob Weihnachten etwas ändert oder nicht, das hängt zu 100% daran, wer dieser eine Säugling war, den Maria dort entbunden hat und den die Hirten mit staunenden Augen betrachtet haben. Die Bibel macht dazu eine klare Aussage. Im 1. Kapitel des Johannesevangeliums schreibt Johannes, Kapitel 1, Vers 4, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Das heißt, alle Lichter, die wir in diesen Tagen anzünden, sind nur ein schwacher Abglanz von diesem Licht, das damals in der Krippe lag. Und die Frage ist, kann ich dieses Licht heute irgendwie finden? Kann dieses Licht heute irgendwie meine Dunkelheit aufhellen? Und ein paar Verse später wird Johannes dann noch deutlicher. In Johannes 1, Vers 14 sagt er dann weiter über dieses Licht. Wir sahen seine Herrlichkeit, die des einzigartigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also kurz gefasst, der da in der Krippe lag, das war Gottes eigener Sohn. Gott als wirklicher Mensch auf die Erde gekommen mit allem, was dazugehört. Eine echte Mutter, eine echte Geburt, echte Windeln, echte Muttermilch, alles sehr menschlich. Nur kein menschlicher Vater. Josef war nur der Adoptivvater. Das sagt die Bibel mit größter Deutlichkeit immer wieder. Denn der echte Vater war Gott selbst. Und verstehen Sie, das ist das Wunder, das zu Weihnachten passiert, das Weihnachten zu Weihnachten macht. Das ist das Spektakuläre, dass der allmächtige Gott, der die Welt gemacht hat, der allmächtige Gott, der ewig und heilig ist, dass dieser Gott durch ein Wunder, von dem nicht mal Maria selbst wusste, wie es geschehen war. Sie wusste nur, dass es geschehen war, aber nicht, wie es geschehen war. Der durch ein Wunder reingekommen ist in unsere Welt. In unsere Welt der Tische und Stühle und Tannenbäume. Und schon damals hat es genügend Spötter gegeben, die das nicht glauben konnten und die der Maria ein Verhältnis mit einem römischen Besatzungssoldaten namens Pandaras angedichtet haben. So konkret hat man damals gehetzt schon. Aber die dran waren, die nahe dran waren an dem Geschehen, die lassen keine Spur von Zweifel. Es war ein Wunder, es war eine besondere Geburt. Und deshalb kann Johannes wenige Verse danach schreiben in Johannes 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt, also Gott, ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Wenn ich das so konkret sagen darf, die Tür, durch die der ewige Gott unsere Welt betreten hat. Diese Tür war damals Maria und dann diese Krippe von Bethlehem, weil seine Mutter zur Zeit der Geburt wegen dieser irrsinnigen Volkszählung in ihre alte Heimat reisen musste. Das war eben Bethlehem, und als sie in Bethlehem ankam, gingen die Wehen los, und deshalb kam Gottes Sohn in Bethlehem zur Welt. Aber verstehen Sie, an diesem Ereignis hängt die Wirklichkeit von Weihnachten. Und wenn Sie in diesen Tagen in irgendwelchen Zeitungsartikeln gelesen haben sollten, dass die Einzelheiten der Weihnachtsgeschichte, also die Sache mit der Jungfrau Maria und der Krippe in Bethlehem, dass das nur eine Legende wären, auf die es nicht so entscheidend ankommt, dass diese Dinge nicht so unbedingt dazugehörten, dann möchte ich Ihnen dringend raten, sowohl als Theologe als auch als Historiker, glauben Sie diesen Artikel nicht. Lesen Sie lieber die historischen Berichte in der Bibel selbst. Da sind Sie auf der sichereren Seite. Überzeugen Sie sich selbst. Lesen Sie nach, was Lukas, der Historiker, im Weihnachtsevangelium schreibt, so wie wir es ja in Auszügen vorhin gehört haben. Und lesen Sie nach, was Johannes, der den erwachsenen Jesus als Mitarbeiter begleitet hat, hier rückblickend im Johannesevangelium sagt. Da erfahren Sie, was Weihnachten wirklich los war. Und da erfahren Sie auch, wie das Licht, das damals in die Welt gekommen ist, mit Jesus, wie dieses Licht in Ihr Leben kommen kann, in Ihr Herz, denn darauf kommt es ja am Ende an. Weihnachten war erst der Anfang. Maria hat ja damals selbst nicht völlig überblickt, was draus werden würde, was Jesus noch alles vor sich hatte. Aber wir sind in der glücklichen Lage. Wir haben das gesamte Panorama vor uns. Wir können alles überschauen, wie der erwachsene Jesus dann mit ca. 30 Jahren öffentlich erklärt, warum er in diese Welt kommen musste. Und der erwachsene Jesus hat keine Silbe von dem zurückgenommen, was über seiner Wiege stand. Sie erinnern sich, in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis. Und der große Jesus sagt dann, einige Kapitel später in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht leben oder wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das ist seine endgültige Kampfansage gegen die Finsternis. Und es ist zugleich eine Ergebnisvorhersage, wie dieser Kampf ausgehen wird. Licht schlägt Finsternis. Die Finsternis wird verlieren, sagt Jesus. Die Finsternis wird den Kürzeren ziehen. Licht schlägt Finsternis. So hat es schon der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes verkündigt, mehr als 700 Jahre bevor Jesus gekommen war. Und Jesaja hatte geschrieben, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Finsternis bedeckt das Erdreich. Mit Finsternis, wissen Sie, sind hier wahrlich nicht unsere kleinen Wehwehchen gemeint. Unsere kleinen Wehwehchen, die können wir zur Not noch selber kurieren mit etwas Geduld und gutem Willen und Mitmenschlichkeit. Aber Jesus hat deutlich gemacht, dass er mit Finsternis wirklich die großen Bedrohungen meint, die uns einschüchtern, die uns Angst machen. Die Verzweiflung, die Eric Clapton beim sinnlosen Sterben seines Sohnes gepackt hat. Der Schmerz seiner zerbrechenden Ehe, wo alle Liebe sich in Hass und Bitterkeit verwandelt. Oder in Gleichgültigkeit, was noch schlimmer ist. Das ist Finsternis, die Angst vor dem Tod. Die Ohnmacht gegenüber der Vergänglichkeit. Die Angst vor dieser letzten Tür, von der ich nicht weiß, was dahinter kommt. Die Einsamkeit, die auch dem glücklichsten Liebenden irgendwann droht. Wie es Reinhard May beschrieben hat, doch je treuer der Gefährte, desto bitterer der Schluss, dass ich den letzten Schritt des Wegs alleine gehen muss. Wie sehr wir uns auch aneinander klammern, uns bleibt nur die gleiche leere Bank auf einem kalten, leeren Flur. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt, von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege unseres Lebens gehen wir immer ganz allein. Das ist Finsternis. Und Jesus Christus stemmt sich den Wellen dieser Finsternis entgegen mit seinem Machtwort. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Das Licht von Bethlehem ist kein Strohfeuer, das der Alltag wieder niedertrampeln könnte. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Natürlich haben die Zeitgenossen sich damals über Jesus aufgeregt. Stellen Sie sich vor, ein 30-Jähriger sammelt einen Trupp von Jüngern um sich, tritt in den Synagogen auf und im Tempel und auf den Straßen und sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Stellen Sie sich das doch mal vor. Und er hat ja noch mehr gesagt. Er hat gesagt, wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Er hat gesagt, wer mein Wort hält, der wird den Tod in Ewigkeit nicht sehen. Das hat er alles gesagt. Und klar, dass ihn einige für verrückt gehalten haben. Ein Irrer, der sich für Gott hält. Ein Fall für den Psychiater. Aber die Kritiker Jesu hatten ein handfestes Problem. Und wissen Sie, was das war? Jesus hat nicht nur Worte gemacht, sondern Jesus hat Taten sprechen lassen. Jesus hat nicht nur Kranke, nicht nur gesagt, ich bin das Licht der Welt, sondern er hat Blinde sehend gemacht. Jesus hat Kranke geheilt. Er hat ihnen nicht nur gut zugesprochen, sondern er hat sie gesund gemacht. Jesus hat immer wieder Stichproben seiner Macht aufblitzen lassen, wie bei jener Witwe aus dem Städtchen Nain, deren Sohn auf dem Sarg zum Friedhof gefahren wurde. Und Jesus tritt an diesen Sarg und ruft diesen Mann mit einem Machtwort zurück ins Leben. Das war natürlich ein Problem für seine Gegner. Und je klarer Jesus seine göttliche Autorität unter Beweis stellte, umso nervöser wurden die, die ihn in Frage stellten. Warum? Eigentlich hätten sie sich doch freuen müssen, dass er endlich kam. Dass Gott endlich kam. Warum haben sie ihn nicht mit offenen Armen empfangen? Warum wird Jesus heute nicht mit offenen Armen empfangen? Wo liegt unser Problem mit Jesus? Wissen Sie, das Problem besteht darin, dass die Finsternis, gegen die Jesus auftritt, nicht nur um uns herum ist und uns bedrängt, sondern dass diese Finsternis tief in unserem Herzen steckt, in unserem eigenen Herzen. Und darum ist das Licht, das Jesus bringt, uns auf den ersten Blick gar nicht so willkommen. Denn dieses Licht deckt erstmal die dunklen Flecken in meinem eigenen Leben auf. Niemand hat den Menschen so deutlich den Spiegel vorgehalten wie Jesus. Lesen Sie mal die Evangelien darauf hin. Und das Aufregende daran war, dass Jesus unser Leben nicht mit einem moralischen Katalog misst. Das wäre ja noch so zu ertragen, ja? Wie viel Gutes haben wir getan? Wie oft haben wir gelogen? Wie oft haben wir die Wahrheit gesagt? Wie vielen Menschen haben wir geholfen? Waren wir treu in unserer Ehe oder nicht? Und dann verteilt Jesus eine moralische Note irgendwo zwischen 1 und 6. Und solange wir über 3,5 liegen, ist alles in Ordnung. Aber so macht Jesus das ja nicht. Jesus beschränkt sich nicht auf Moral. Das Licht Jesu entlarvt uns bis auf den Grund unseres Herzens. Und da geht es um eine viel wichtigere Frage. Und wissen Sie, um welche Frage es da geht? Es geht um die Frage, wie stehst du zu deinem Gott? Wie stehst du zu dem, der dir dein Leben geschenkt hat? Wie verhältst du dich dem gegenüber, der einen Anspruch auf dein Leben hat? Wissen Sie, bis Jesus kam, da war es leichter gewesen, Gott auszuweichen. Klar, der hatte auch vorher schon zu den Menschen geredet. Er hatte geredet durch seine Propheten. Er hatte geredet durch das Alte Testament. Er hatte geredet, indem er die Gewissen der Menschen angerührt hat. Das ist alles richtig. Aber mit Jesus wurde das alles noch mal um ein Vielfaches deutlicher und klarer und direkter. Denn mit Jesus hat Gott sichtbar die Grenze zwischen Himmel und Erde überschritten. Mit Jesus hat Gott sichtbar die Mauer zwischen sich und uns niedergerissen. Und jetzt konnte sich keiner mehr wegducken. Und jetzt konnte keiner mehr sagen, ich kann mir Gott so schwer vorstellen. Er ist so ferne, er ist so abstrakt. Nein, sieh Jesus an. Du kannst dich nicht mehr wegducken, du kannst nicht mehr ausweichen. Und jetzt stand der Sohn Gottes da und sagte, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Und wissen Sie, wer mir nachfolgt, das heißt nicht, wer mich irgendwie nachmacht, wer mich nachahmt, wer mir versucht, mir irgendwie nachzueifern, sondern wer mir nachfolgt, das heißt ganz konkret, wer sich mir persönlich anvertraut, wer bereit ist, sein Leben in die Hand Jesu zu legen, wer bereit ist, Jesus als seinen persönlichen Herrn und König anzuerkennen, das ist gemeint. Der, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Das ist das Wichtigste, das ist für Gott das Wichtigste an unserem Leben, wie wir persönlich zu ihm stehen. dass ich ihm mein eigenes Leben anvertraue, dass ich mich endlich öffne für seine Liebe und seine Vergebung. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt, dass Gott Rechenschaft von Ihrem Leben fordert? Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt, dass Ihr Name, Ihr persönlicher Name bei Gott bekannt ist? Die Bibel sagt das überdeutlich. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass der Allmächtige das ernst nimmt, wie Sie auf seine Liebe reagieren? In diesen Tagen bricht der Kanadier Jordan Aksani zu einer tollen Weltreise auf. Über New York, nach Mailand, Prag, Neu-Delhi. Schon im Frühling hatte Jordan 2 Tickets gebucht und bezahlt. Sie wissen, je früher gebucht, umso günstiger. Und da muss man natürlich auch seinen eigenen Namen dann eintragen, auf seinen Namen und den Namen seiner Freundin, die er mitnehmen wollte, Elizabeth Gallagher. Aber einige Wochen vor Reiseantritt hat die Dame ihn schlichtweg verlassen und auf seinem Ticket sitzen lassen. Was sollte er machen? Nun, so ganz alleine wollte Jordan Aksani nicht reisen. Das Flugticket war aber auch schon ausgestellt. Umbuchen wäre viel zu teuer gewesen. Der Name stand drauf, Elizabeth Gallagher. Und Sie ahnen schon, was er gemacht hat? Eine Ausschreibung im Internet. Verschenke Ticket für Weltreise. Einzige Bedingung, die Dame muss den gleichen Namen haben wie meine Verflossene. Und dann haben sich tatsächlich 18 Kanadierinnen mit dem Namen Elizabeth Gallagher gemeldet. Und eine von denen durfte dann mit auf Reisen gehen, ist jetzt mit ihm unterwegs. Er hat behauptet, das sei alles rein platonisch. Hauptsache, der Name stimmt. Also, Aksani tauschte einfach die eine Elizabeth Gallagher gegen eine andere aus, zumindest als Reisebegleiterin. Hauptsache, der Name stimmt. Und so stellen sich manche Gott vor, wenn sie überhaupt mit ihm rechnen. Bei den vielen Menschen, so viele Menschen, wenn ihm der eine von der Fahne geht, dann ersetzt er ihn eben durch einen anderen. Namen sind Schall und Rauch. Aber bei Gott ist das anders. Die Bibel sagt es ganz deutlich. Bei ihm zählt jeder persönlich. Verstehen Sie, bei Gott sind Sie nicht austauschbar. Gott gibt Ihr Ticket für den Himmel nicht einfach einem anderen, der zufällig Ihren Namen hat, sondern der Gott, der sich persönlich so verletzbar gemacht hat, dass er in eine Krippe zur Welt kam. Dieser persönliche Gott fordert von Ihnen eine persönliche Antwort, wer immer Sie sind, wie immer Sie heißen, wie viele Menschen auch sonst noch Ihren Namen haben mögen, er sieht Sie und er fragt Sie. Und das Tragische ist, dass die meisten Menschen ihm diese Antwort verweigern. Dass die meisten Menschen nicht wahrhaben wollen, dass sie ihrem Schöpfer eine Antwort schuldig sind. Udo Jürgens zum Beispiel hat immer wieder deutlich gemacht in Interviews, dass Gott für ihn keine Bedeutung habe. Einmal hat er gesagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, der die Erde beschützt. Der Beschützer existiert nicht. Wir müssen selbst auf uns aufpassen und auf unsere Kinder. Kultur ist für mich eine Religion. Und zwar die schönste Religion, die es gibt. Und an seinem Lebensstil konnte man das auch sehen, dass der Mann nicht damit gerechnet hat, sein Leben einmal vor Gott verantworten zu müssen. Aber jetzt steht er vor ihm. Nicht alle sagen das so offen wie Udo Jürgens. Gott ist mir doch egal. Aber sehr, sehr viele leben so. Und verstehen Sie, in dem Moment, wo wir das zum ersten Mal begreifen, wo wir das zum ersten Mal begreifen, dass der persönliche Gott einen persönlichen Anspruch auf mein Leben hat, da fällt es uns wie Schuppen von den Augen, was wir ihm bisher schuldig geblieben sind. Was wir ihm schuldig geblieben sind an Liebe, an Vertrauen. Was wir ihm schuldig geblieben sind an Dankbarkeit und an Hingabe. Wie viele Jahre haben Sie ohne Gott gelebt? Und dann beginnen wir zu verstehen, was Sünde ist. Sünde, das ist nicht einfach Verstoß gegen ein paar moralische Regeln. Das ist die Folge der Sünde höchstens. Aber Sünde im Kern, das ist Treulosigkeit. Verstehen Sie? Treulosigkeit gegenüber dem, dem wir alles verdanken und der uns über alles liebt. Und der uns alles geschenkt hat. Und mit dieser Schuld stellen wir uns selbst ins Aus. Und wir halten uns fern von Gottes Liebe und von seiner Vergebung und von seiner Barmherzigkeit. Und die Bibel sagt sehr deutlich, wer Gottes Liebe nicht will, wer meint, Gottes Vergebung nicht nötig zu haben, wer glaubt, Gottes Schutz nicht nötig zu haben, der wird in seiner selbstgewählten Finsternis bleiben. Wer ohne Gott leben will, wird ohne Gott sterben müssen. Und das wird am Ende die Hölle sein. Die Hölle für immer ohne Gott in der Finsternis. Aber Gott will nicht, dass wir so enden. Das hat er auch deutlich gesagt. Und darum hat Gott Weihnachten geschehen lassen. Darum ist Gott persönlich in dieser Welt angetreten, um uns davon zu überzeugen, dass es ihn gibt und dass wir ihm wichtig sind. Darum ist Jesus auf die Erde gekommen. Darum ist Gott Mensch geworden, um uns klar zu beweisen, wie sehr er uns liebt und wie dringend wir ihn brauchen. Und darum hat Jesus sich nicht darauf beschränkt, Wunder zu tun. Darum hat Jesus sich nicht darauf beschränkt, zu predigen und einfach da zu sein, sondern Jesus hat es bewusst zugelassen, dass sein Weg von der Holzkrippe zum Holzkreuz führte. Und dort am Holzkreuz ist Jesus endgültig mein Retter geworden. Dort am Holzkreuz, da hat Jesus die Strafe auf sich genommen, die wir verdient gehabt hätten für unsere Schuld. Denn das dürfen wir nie vergessen, Gott ist heilig. Gott kann meine Schuld nicht einfach so stehen lassen und tun, als wäre sie nicht geschehen. Dann wäre er nicht mehr Gott. Verstehen Sie, wenn Gott mich aufgrund meiner Sünde konsequent behandelt hätte, dann hätte ich gerechterweise keine Chance gehabt vor Gott und Sie hätten auch keine Chance gehabt vor Gott, wenn er Sie gerecht behandelt hätte nach Recht und Gebot. Aber er wollte uns retten. Er wollte uns zu sich zurückholen. Und darum ist er in seinem Sohn selber auf diese Welt gekommen. Darum hat er es Weihnachten werden lassen. Er ist gekommen, um unsere Schuld zu sühnen, um unsere Strafe auf sich zu nehmen. Das ist der tiefste Sinn von Weihnachten. Und Jesus hat das so zusammengefasst. Er hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahin gegeben hat, nämlich an dieses Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, das heißt nicht in der Hölle enden, sondern das ewige Leben haben. Er hat es getan. Und dann hat er die grausame Macht des Todes endgültig besiegt. Er ist am dritten Tag real auferstanden. Das Grab war leer. Die Zeugen haben ihn gesehen und mit ihm gegessen. Und dann ist er 40 Tage hier auf dieser Erde ihnen immer wieder begegnet, um zu beweisen, das Leben ist stärker als der Tod. Er ist wirklich leibhaftig auferstanden. Und dann ist er in Gottes Welt, die für uns noch unsichtbar ist, zurückgegangen, aber hat gesagt, Leute, ich bleibe in Kontakt mit euch und ihr könnt mich anrufen. Und seitdem, und das ist wichtig für uns, seitdem ist Jesus nicht weiter entfernt als ein Gebet. Und spätestens als er auferstanden ist, da war klar, Licht schlägt Finsternis. Vergebung schlägt Sünde. Auferstehung schlägt Tod. Und das können Sie sich ganz praktisch an einem Beispiel klar machen. Überlegen Sie mal, es könnte in diesem Raum noch so finster sein. In dem Moment, wo wir hier vorne eine Lampe anmachen würden, dann wäre die ganze Finsternis gebannt. Aber umgekehrt funktioniert das nicht. Es mag noch so dunkel sein, noch so finster draußen. Aber keine Dunkelheit könnte dieses Licht auslöschen. Licht schlägt Finsternis. Und diese Übermacht Gottes, das hat Jesus gemeint, als er sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Jesus ist da, Jesus hat Fakten geschaffen. Das kann man nicht mehr auslöschen, dieses Licht. Ja, das ist wahr. Sie können sitzen bleiben in der Dunkelkammer ihres eigenen Unglaubens. Sie können das. Sie können dem lebendigen Gott, der sie ruft, der sie auch durch Weihnachten ruft, die Antwort verweigern. Sie können Ihr Ticket für den Himmel verfallen lassen. Sie können sich Gott gegenüber taub stellen. Sie können Ihr Gewissen weiterhin ruhig stellen oder verbiegen. Sie können weiterhin so tun und so leben, als ob es keinen Gott gäbe. Das können Sie tun, die Möglichkeit haben Sie. Aber Sie können nicht ungeschehen machen, dass das Licht gekommen ist. Und Sie würden sich um das Beste bringen, wenn Sie sich abwenden würden von diesem Licht. Ich bin das Licht der Welt, hat er gesagt. Licht oder Finsternis entscheidet sich allein an Jesus. Und es kommt alles darauf an, dass wir bei Jesus sind. Und darum bietet Jesus jedem von uns auch heute Abend diese persönliche Verbindung zu ihm an. Er bietet uns an, dass wir wirklich einsteigen in diese Strophe, die wir vorhin gesungen haben. Mit dir selber, mein Befreier, will ich halten, Weihnachtsfeier. Und wenn Sie fragen, wie kann ich ihn finden, dann dürfen Sie wissen, er ist nicht weiter entfernt als ein Gebet. Sie können sich zu ihm wenden. Sie können ihm ehrlich zugeben, dass Sie bisher möglicherweise ohne ihn gelebt haben, dass Sie das Gewicht Ihrer Schuld unterschätzt haben. dass sie nicht gewusst haben, wie sehr sie ihn brauchen. Aber sie können ihn anrufen und ihm alles sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und sie können ihm das sagen, dass sie seine Vergebung annehmen, die er an diesem Kreuz auch für sie erwirkt hat, als er für unsere Schuld starb. Er ruft sie und es kommt nicht auf ihre gedrechselten Worte an. Es kommt nicht auf ihre weiße Weste an. Dann könnte keiner von uns zu ihm kommen. Sondern es kommt einfach darauf an, dass sie, ja, wie Eric Clapton das schreibt, dass sie anfangen zu betteln. Dass sie zugeben, Herr, ich brauche dich. Und ich bitte dich, dass dein Licht meine Finsternis besiegt und mir alle Schuld vergibt. Und wissen Sie, hier liegt am Ende auch die Antwort auf die Sehnsucht und die Traurigkeit von Eric Clapton. Es gibt einen Gott, der stärker ist als der Tod. Und dieser Gott hält wirklich einen Himmel für uns bereit, in dem es keine Tränen mehr geben wird. Er hält wirklich einen Himmel für uns bereit, in dem alle Finsternis endgültig besiegt sein wird. Und das steht auch so im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 21. Da steht, dass Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. No tears in heaven. Aber nur Jesus kann uns da hineinbringen. Er ist der einzige Retter. Er ist der einzige Fluchtweg aus der Finsternis in Gottes Licht. Weil nur Jesus meine Schuld getragen hat, die mich von Gott fernhält. Darum ist Jesus der einzige, der sie mir vergeben kann. Rufen Sie ihn doch heute noch an. Ich schließe mit einem Musikerkollegen von Eric Clapton, der das sehr persönlich erfahren hat. Und das war Johnny Cash, auch ein Weltstar. Johnny Cash hatte nun wahrhaftig kein geradliniges Leben. Wer seine Biografie liest, der findet in diesem Leben viel Kaputtheit, Drogenprobleme, manche Verzweiflung. Und Johnny Cash hat das sehr offen zugegeben. Und er hat begriffen, dass es Schuld war vor Gott. Aber Johnny Cash hat zu Jesus Christus gefunden. Und er hat mitten in seiner Kaputtheit begriffen, ich brauche den Retter Jesus. Und nachdem er Jesus gefunden hatte, hat er sich auch in seinen Liedern immer zu ihm bekannt. Zum Beispiel in diesem Lied, ja, ich weiß, dass Jesus mich rettete. Yes, I know when Jesus saved me. Yes, he saved my soul. The very moment he forgave me. Yes, he made me whole. Ich weiß, er hat mich gerettet. Ich weiß, er hat mir vergeben. Er hat mir meine schwere Last meiner Schuld abgenommen. Und jetzt habe ich Frieden mit Gott und ich darf es wissen. So hat Johnny Cash dann gesungen. Dieser Mann wusste wirklich, was Finsternis bedeutet. Und auch noch als Christ hat Johnny Cash viel Leid durchmachen müssen. Er war oft ein kranker Mann, auch als Folge seines früheren Lebenswandels teilweise. Gerade in den letzten Jahren, sein Sohn John Carter hat gesagt, die letzten 10 Jahre seines Lebens verbrachte er mit ununterbrochenen Schmerzen. Im Mai 2003 starb dann seine geliebte Frau June. Und eine Mitarbeiterin sagte, danach war er war der einsamste Mensch, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber Johnny Cash hat immer wieder deutlich gemacht, das Wichtigste ist, dass ich Jesus habe, dass er bei mir ist und dass er mich gerettet hat. Und darum konnte Johnny Cash diese letzte Wegstrecke, die für ihn nur noch wenige Monate dauerte nach dem Tod seiner Frau, getrost gehen. Am Ende war er fast erblindet, er hatte nur noch 20% Sehkraft. Und sein Biograf schreibt, während Cashs Augen und Beine immer schwächer wurden, schien sein Glaube immer stärker zu werden. Er hatte einen Projektor, mit dem hat er Seiten der Bibel auf eine Leinwand projiziert, um sie mit seinen schwachen Augen noch lesen zu können. Seine Schwester Joanne sagt über diese letzten Wochen vor seinem Tod im September 2003, er sah mich manchmal mit Tränen in den Augen an und er sagte, ich kann es kaum erwarten, den Himmel zu sehen, den Herrn Jesus zu sehen und unsere Familie zu sehen. Und die Schwester fügte hinzu, ich kenne meinen Bruder. Und ich weiß, dass das für ihn völlig real war. Johnny Cash war getrost, weil er wusste, die Finsternis kann nicht das letzte Wort haben. Ich gehe in sein Licht. Und sein Licht ist immer stärker als die Finsternis. No tears in heaven. Die persönliche Frage an uns lautet am Ende, wie wir weiterleben wollen nach dieser Weihnacht. Werden wir so tun, als sei nichts passiert? Werden wir so tun, als sei Jesus niemals gekommen? Oder werden Sie dem lebendigen Gott, der sie persönlich ruft, persönlich Antwort geben. Er wartet auf sie. Amen.